Herzlich willkommen beim Hundsfälle Podcast mit Yvonne Navrat
und Mustafa Irmak. In diesem Podcast geht es um Ersthundebesitzer und Besitzerin mit
all ihren Fragen, Themen rund um den neuen Welpen oder Tierschutzhund.
Wir wünschen dir ganz viel Spaß und tolle Erkenntnisse bei dieser Folge.
Bis gleich! Hallo liebe Hundsfälle-Zuhörer, hallo liebe Yvonne.
Hallöchen Mustafa, hi.
Na, wie geht es dir?
Mir geht's gut, ich freue mich auf die Folge heute.
Ich tatsächlich auch, weil ich auch das Thema sehr, sehr wichtig und auch sehr interessant finde für viele Hundehalter. Und zwar wollen wir heute über Erste-Hilfe-Set oder die Hausapotheke für einen selber für zu Hause besprechen. Also was ist denn dann so eine Erste-Hilfe-Set oder ich sag mal Hausapotheke? Also warum ist das wichtig für uns Hundehalter?
Ja, dass man einfach im Notfall vorbereitet ist. Ne? Dass man, wenn der Hund eine Verletzung hat oder sich, wie wir das jetzt vor kurzem hatten bei Erna, dass sie sich beim Turm vertreten hat, dass man einfach Mittel zu Hause hat, Mittelchen zu Hause hat, um auch da mit Ruhe dann ranzugehen und dem Hund mit Ruhe auch zu helfen und nicht in Panik zu geraten, weil man bestimmte Sachen vielleicht nicht da hat. Und wir haben für euch 15 aus unserer Sicht essentielle Sachen zusammengefasst, die wirklich so ein Erste-Hilfe-Set oder auch so eine Hausapotheke enthalten sollten. Dass man die einfach parat hat. Ich mache das tatsächlich so, ich habe mein Erste-Hilfe-Set immer dabei, für meine Hunde. Das ist einfach so ein Waschbeutel oder eine Kulturtasche, wo ich bestimmte Sachen drin habe. Die habe ich immer im Auto. Und wenn ich jetzt wandern gehe oder unterwegs bin mit meinen Hunden, habe ich die auch in einem Rucksack verstaut. Ne? Das ist also immer dabei. Und wenn jetzt was passieren sollte, weiß ich auch, dass da ist alles drin und ich habe alles da. Ich mache da auch regelmäßig Inventur und gucke, ob wirklich alles vorhanden ist oder ob die Medikamente noch haltbar sind oder schon abgelaufen sind, sodass man da auch immer so ein bisschen, so wie bei sich selbst auch, so eine Reiseapotheke einfach immer mit dabei hat. Genau. Und diese Sachen, die stellen wir dir heute einfach mal vor, ganz kurz und knapp. 15 essentielle Inhalte von einem Erste-Hilfe-Set oder einer Hausapotheke. Mustafa, darfst gerne mal loslegen.
Also allerwichtigste ist, gerade wenn der Hund sich verletzt hat, erstmal die Wunde zu desinfizieren. Also so ein Desinfektionsmittel sollte immer in einer Hausapotheke auf jeden Fall vorhanden sein, weil die Wunde sollte, bevor man auch zum Beispiel zum Tierarzt fährt und das vielleicht dann behandeln lässt, erstmal gereinigt werden. Obwohl es ja viele Tierärzte natürlich dann, also wenn die Wunde zum Beispiel genäht oder die Wunde verletzt oder die Verletzung genäht werden muss, ist ja immer das Erste, was man macht, die Verletzung erstmal desinfizieren, damit sich da keine Bakterien oder keine Entzündung entstehen kann.
Genau, dafür kann man, also es gibt extra Desinfektionsmittel für Hunde, die kann man beim Tierarzt kaufen oder bekommt die in der Apotheke. Man kann auch so kleine, sind so kleine Ampullen, so Kunststoffampullen gibt es auch in der Apotheke mit isotonischer Kochsalzlösung. Das, also, dass man jetzt gar nicht dann an einer offenen Wunde mit einem Desinfektionsmittel rangeht, brennt halt sehr doll auch unter Umständen, sondern mit so einer Kochsalzlösung einfach die Wunde ausspült, dass man die reinigt von Dreck vor allem. Also Hunde, gerade wenn sie an den Pfoten oder so Verletzungen haben, kommt da halt schnell Dreck rein. Und dass man die einmal kurz durchspülen kann. Ich habe immer diese kleinen isotonischen Kochsalzlösungen in so Ampullen mit dabei. Ich finde, der Vorteil ist, dass man, wenn man einmal, dass man jetzt nicht eine große Flasche anbricht, sondern halt immer nur eine Portion dann praktisch nehmen kann. So, das ist so der große Vorteil von diesen kleinen Pipetten sind das ja dann. Was ich noch wichtig finde, ist natürlich dann im Zuge dessen auch eine Wundsalbe dabei zu haben. Bei Wundsalben, die kann man halt nehmen, wenn jetzt Kratzer sind, auch kleine Schnittverletzungen sind, keine großen Hautverletzungen, da würde ich jetzt keine Wundsalbe raufschmieren. Aber so kleine Kratzerverletzungen, Schürfwunden, da kann man auch gut immer eine Wundsalbe einfach on board haben.
Und welche sind das denn genau?
Genau, Wundsalbe habe ich entweder einfach eine Bepanthen-Wundsalbe, gibt es auch in der Apotheke zu kaufen, oder eine Calendula-Salbe, eine Ringelblumensalbe. Die gibt es auch in der Drogerie zu kaufen. So, ne? Die Calendula-Salbe, die nehme ich halt dann wirklich, wenn es nur ein Kratzer ist oder sowas. Ne? Dass man da einfach, man muss da gar nichts drauf machen, aber mir gibt es ein gutes Gefühl, wenn ich da was raufschmiere, einfach so, ne? dass ich das Gefühl habe, ich mache erstmal was, bevor ich eben zum Tierarzt fahre. Genau. Und was ist, wenn der Hund sich jetzt verletzt hat, also wirklich eine Pfotenverletzung hat? Was braucht man da im ersten Hilfeset?
Also auf jeden Fall Verbandsmaterial, ne? Sollte jeder zu Hause dringend haben. So sterile Mullbinden sind sehr wichtig. Polsterwatte. Die kriegt man auch beim Tierarzt tatsächlich. Verschiedene Pflaster in verschiedenen Größen am besten, die auch dann, ja, gut kleben. Mhm. Selbsthaftende Bandagen sind sehr wichtig. Kriegt man auch, glaube ich, bei der Drogerie ganz, ganz günstig zu kaufen.
Ja.
Tape zum Abkleben von dem Verband, ne? Also dass es auch dann wirklich gut sitzt. Das soll ja auch dann noch gut halten. Und was ich ja gegebenenfalls auch immer dabei haben würde, ist so ein Pfotenschuh oder so ein Hundeschuh zum Beispiel.
Ja.
Ne?
Ja.
Ne? Dass man da einfach dann das gerade an den Pfoten, das einfach mal mit einem Socken oder auch vielleicht mit so einer Frühstückstüte, ja, dass da kein Wasser reingeht oder dass es halt so ein bisschen geschützt ist vor Wasser oder vor Nässe. Ne? Gerade die Hunde, wenn es gerade regnet, ne, dann wird die Mulden ganz oder das Verbandszeug ganz schnell nass. Das soll ja eigentlich lange trocken bleiben.
Ja, ja. Ja, da gibt es auch spezielle Kurse, auch in vielen Hundeschulen, zur Erste Hilfe für den Hund, auch vor allem, wie man Verbände anlegt. Da gibt es auch Online-Kurse mittlerweile und eben wir bieten das ja auch an als Workshop, ein Erste-Hilfe-Workshop, wo wir genau das üben, Verbände anzulegen. Und das ist einfach eine reine Übungssache. Und hilft einem, also je häufiger man auch das natürlich übt, desto entspannter. Da kann man auch einen Verband anlegen, wenn dann wirklich eine Notfallsituation ist, der Hund wirklich in eine Glasscherbe getreten ist oder sich die Pfote verletzt hat. Das blutet halt auch wirklich echt extrem unter Umständen. Und je häufiger der Hund das natürlich auch kennengelernt hat, dass er so einen Verband da mal angelegt bekommt, desto eher kann er es auch akzeptieren und auch stillhalten dabei. Mhm. Ich empfehle tatsächlich auch, also so dieses Verbandsmaterial, wenn ihr einen abgelaufenen Verbandskasten habt, also einfach vom Auto so einen Verbandskasten, wenn der abgelaufen ist, ist der nicht mehr TÜV-relevant, dann kann man das, aber die Sachen da drin sind meistens ja wirklich auch noch haltbar, weil es also alles ja auch steril verpackt ist. Das kann man auch gut nutzen für die Hundeverbände, gerade die sterilen Mullbinden oder auch verschiedene Pflaster in verschiedenen Größen. Die nutze ich dann gerne auch für mein Hunde-Erste-Hilfe-Set dann. Die Polsterwatte ist wichtig, dass die Pfoten nicht abgeschnürt werden, also vor allem vorne die Zehen, dass man das zwischen den Zehen hat, so ein bisschen. Der Pfotenverband sollte immer ein bisschen gepolstert sein einfach. Mhm. Aber wie gesagt, da gibt es auch Kurse zu. Da informiere dich auch gerne einfach mal bei dir in der Gegend, ob deine Hundeschule das vielleicht anbietet, sodass du lernen kannst, wie du deinem Hund so einen Pfotenverband anlegst. Mhm. Was ich ganz wichtig auch noch finde in so einem Erste-Hilfe-Set ist natürlich eine Pinzette oder ja eine Schere. Eine Schere zum einen für den Verband, also wenn ich einen Verband anlegen muss, dass ich das Material halt natürlich auch dann vor Ort irgendwie durchschneiden kann und auch zurecht schneiden kann. Und eine Schere, da habe ich immer noch eine Babyschere dabei. Diese Babyscheren, die haben nämlich abgerundete Spitzen. Und so, wenn ich jetzt mal wirklich auch Fell wegschneiden muss oder so bei einer Wunde oder ich irgendwas anderes durchschneiden muss, auch vielleicht ich habe das schon mal erlebt, dass sich zwei Hunde in einem Halsband auch verbissen hatten und dann war das irgendwie so halb über dem Kopf gezogen. Also ganz komisch. Und da würde ich jetzt nie mit einer spitzen Schere rangehen oder mit einem Messer oder so. Da habe ich tatsächlich auch diese Babyschere genommen, um da die Hunde dann von zu befreien, weil man sie damit einfach nicht verletzt. Also diese Babyschere, die ist immer bei mir on board, immer mit im Erste-Hilfe-Set dabei.
Zeckenzangen finde ich auch wichtig, sollte man auch immer dabei haben, ne? Ja. Oder so Zeckenkarten, ne?
Ja, genau, gerade also, unterwegs.
Auch dann die Zecken, genau. Beim Zecken entfernen. Gibt es da irgendwie einen Trick? Also es gab ja immer früher diesen Hinweis, dass man es in eine Richtung drehen sollte oder nicht rausziehen sollte.
Ja. Wie ist es denn richtig? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Meinungen. Also da ist das auch so ein Thema. Fragst du 10 Leute, hast du 15 Meinungen dazu. Ich habe das auch unterschiedlich gelernt. Also in der Tierarztpraxis habe ich gelernt, man soll die Zecken drehen, damit denen schwindelig wird und sie dann halt leichter rausziehen kann. Jetzt gibt es neue Studien, die sagen, wenn man die Zecke dreht, hat die Stress und dann lässt die Speichel ab. Gerade in dem Speichel sind aber ja unter Umständen die Borrelien, die wir ja nicht haben wollen. Also wenn die Zecke sollte eigentlich möglichst keinen Stress haben beim Ziehen. Also jetzt die neuesten Studien sagen, man soll die Zecke einfach nur gerade nach oben ziehen. Die haben ja so, also die Zecke hat so vorne.
So Fang, also
ja, genau.
So Krallen, ne?
Die Zecke hat vorne so eine Zecken, also auch so Zangen praktisch und damit haken die sich unter die Haut. Und wenn man sie einfach nur nach oben zieht, dann lassen die los. Beim Drehen lassen die auch los, nur dann wird denen ja unter Umständen übel und dann lassen sie den Speichel ab. Das wollen wir halt nicht haben. Und bei den Zeckenkarten ist der Vorteil, dass man sie eben auch nicht drehen damit, sondern wirklich einfach nur rausschiebt. Ich habe meine Erfahrung ist so mit Zeckenkarten, ich kann die nicht gut handhaben. Also ich komme damit nicht klar, auch nicht mit den Haken, diese Zeckenhaken. Ich komme mit denen nicht klar. Ich reiß die unter Umständen eher ab, die Zecke. Was auch nicht so schön ist, weil dann ja ein Fremdkörper im Hund verbleibt. Also wenn wirklich der Kopf im Stecken bleibt, das ist nicht so gut. So, ich bin einfach noch ganz klassisch ein Fan von einer Pinzette. Also entweder eine normale Pinzette oder auch eine richtige Zeckenpinzette. Und weil auch mit denen kann man die einfach nach oben ziehen. Das ist so für mich von der Handhabung her, ich komme mit dem besser klar, einfacher als mit der Karte oder mit dem Haken. Aber da darf sich jeder selbst ausprobieren. Jeder hat da einfach so sein Favorite und das ist auch alles okay, ne? Also wo man eigentlich ja selbst die besten Erfahrungen mitsammelt und was man selbst am besten handeln kann, das darf man auch benutzen. Genau. Was ich noch ganz wichtig finde, ist im Erste-Hilfe-Set sind die Augentropfen. Also Augentropfen nutze ich, gerade wenn jetzt irgendwas im Augenbereich auch ist, also auch da eine Verletzung ist, da würde ich jetzt keine Kochsalzlösung oder Desinfektionsmittel nehmen, sondern da nehme ich tatsächlich homöopathische Augentropfen. Zum Beispiel Euphrasia D3. Die bekommt man ganz normal in der Apotheke zu kaufen oder auch beim Tierarzt unter Umständen oder bei der Tierheilpraxis. Also Tierheilpraktiker haben das ja auch immer. Und diese Augentropfen nehme ich auch gerne, wenn jetzt gerade der Junghund, Junghunde haben ja ganz oft mal eine Bindehautentzündung. So, haben irgendwie zu viel getobt oder den Kopf im Dreck gehabt, was auch immer. Und da nehme ich an erster Stelle immer erst Euphrasia D3, bevor ich jetzt zum Beispiel eine Salbe vom Tierarzt nehmen würde, weil da ist ja auch immer Antibiose dabei und meistens auch Cortison mit drin. Nur wenn der Hund wirklich so ein dickes Auge hat, also so eine starke Bindehautentzündung hat, dass da auch Eiter, also das sieht man, dann ist das vorne so ein gelber Schleim, dann muss man wirklich zum Tierarzt auch, um da auch eine vernünftige Medikamentensalbe auch sich beschaffen dann. Ne? Aber so für Notfall, um erstmal auch das Auge auszuspülen, finde ich die homöopathischen Sachen ganz gut. Entweder Augentropfen oder auch eine Augensalbe gibt es auch mittlerweile, auch homöopathisch.
Ja, ganz wichtig finde ich auch zum Beispiel den Thermometer, so einen digitalen Thermometer, am besten mit so einer flexiblen Spitze, die aus Gummi ist, dass man halt einfach die Temperatur des Hundes abmisst, um zu gucken, ob er wirklich eine erhöhte Temperatur hat. Was ist die normale Körpertemperatur eines Hundes?
39 bis 39,5 ist normal. Ja. Alles, was wirklich wesentlich darunter ist oder auch wesentlich höher ist, ist halt nicht gesund. Und ich finde das Fieberthermometer wichtig, gerade wenn jetzt zum Beispiel der Hund, sagen wir mal, der hat einen Schockzustand oder so. Also, weiß ich, er leidet einen Unfall oder auch eine Vergiftung. Da kann man eben auch gerade jetzt im Sommer, Überhitzung und solche Sachen, finde ich das schon wichtig, ein Fieberthermometer zu haben und auch wirklich die Körpertemperatur zu messen und nicht sich anhand des Nasenspiegels oder so zu orientieren. Also früher gab es immer so Redewendung von wegen, wenn der Hund eine feuchte Nase hat, dann hat er Fieber oder keine Ahnung, ich weiß das gar nicht mehr. Aber es gab so bestimmte so Redewendungen, feuchte Nase sagt dies und kalte Nase sagt das. Das stimmt alles nicht. Ne? Das ist alles widerlegt mittlerweile. Also wirklich nur, dass die Körpertemperatur, nur wenn man die misst, das ist das Einzige, was aussagekräftig ist über den Zustand des Hundes dann auch. Ne? Und deswegen habe ich ein Fieberthermometer immer mit in meinem Erste-Hilfe-Set dabei. Das sollte man allerdings vorher mal geübt haben. Das Fiebermessen beim Hund.
Also das nicht nur einer selber, sondern auch mit dem Hund zusammen, ne?
Ja, genau. Also ich mache dann gerne vorne auch ein bisschen Vaseline oder Salbe ran und übe das einmal. Wenn der Hund das nicht kennt, dass man die Rute hochnimmt und dem da hinten was reinschiebt, kann das auch zu Reaktionen vom Hund führen. Ne? Also ich kann da nicht einmal ein Fieberthermometer reinschieben, sondern da sind wir nochmal kurz beim Medical Training. Kann ich echt nur empfehlen, übt das mal, so zu tun, als wenn ihr Fieber messt, und übt das mal auch mal wirklich einfach Fieber zu messen und mal zu gucken, was auch vielleicht die reguläre Körpertemperatur deines Hundes dann auch ist. Also hat ja auch jeder, hat seine eigene Körpertemperatur ja auch so ein bisschen. Und wenn man weiß, was die normale Körpertemperatur des Hundes ist, dann weiß man auch, wenn da wirklich, wenn die abweicht, ob das eben noch im Rahmen ist oder ob man wirklich dann auch handeln muss, ne? Wenn sie zum Beispiel bei 40,2 liegt oder so, ne? Dann muss man wirklich sofort in die Klinik fahren. Genau. Also Fieberthermometer gerne üben. Wichtig finde ich die flexible Spitze vorne. Die gibt es auch ganz normal online auch zu kaufen oder auch, es gibt ja auch mittlerweile Fieberthermometer auch für Kinder, wo man nur an Ohr ranhält oder am Kopf ranhält, geht auch beim Hund. Eindeutiger sind trotzdem immer noch diese standardanalogen oder digitalen Fieberthermometer. Die flexible Spitze ist halt wichtig, damit es ein bisschen angenehmer für den Hund ist.
Genau. Ja. Genau. Ja, also dieses Handschuhe finde ich auch wichtig. Ja. Ist auch ein wichtiges Thema, dass man einfach sich selbst eigentlich schützt, ne?
Ja.
Und bei der Versorgung und der Verletzung sollte man auch da immer Einweghandschuhe tragen, dass man auch den Hund da nicht noch mit vielleicht seinen nicht so sauberen Händen noch, ja, damit irgendwie, dass er da, wie heißt das nochmal? dass er da irgendwie Bakterien bekommt.
Ja, oder durch die offene Wunde dann, Vergiftung, ne? Bakterien dann noch reinkommen in die Wunde oder so. Also Einweghandschuhe habe ich auch immer dabei. Das ist auch für mich einfach auch ein bisschen angenehmer, je nachdem, was es für eine Verletzung ist. Oder ich sage mal, der Hund hat jetzt wirklich auch irgendwas gefressen und ich muss das da rausholen aus dem Maul oder so. Oder der Hund übergibt sich. Manchmal so im Schockzustand passiert es ja, dass sie sich dann da auch übergeben und dass man das Maul öffnen kann. Das ist schon angenehmer mit Einweghandschuhen. Das muss man wirklich sagen. Ne? So, deswegen habe ich die auch immer in meinem Erste-Hilfe-Set drin, genauso wie ein Einwegrasierer. Ich denke mir so, ein Einwegrasierer? Also ist nicht unbedingt zwangsläufig notwendig. Ich habe das für mich immer dabei, wenn jetzt wirklich der Hund eine Wunde hat und sei es jetzt, weiß ich, der hat sich an einem Ast verletzt, am Baum oder auch vielleicht eine Bissverletzung von einem anderen Hund, dann kann ich halt das Fell ringsherum um die Wunde herum abrasieren, um den Wundrand auch sauber zu halten, weil das große Problem ist halt bei Hunden, wenn die Wunden haben, dass das Fell in die Wunden reingeht und dann ähnlich wie unsere dreckigen Hände natürlich auch da zu Wundverunreinigung führen kann oder das Fell verklebt dann auch oder so. Und wenn ich jetzt nicht wirklich schon fast auf dem Weg bin zum Tierarzt oder wirklich irgendwo spazieren bin und jetzt nicht so schnell hinkomme zum Tierarzt, dann mache ich da schon mal den Wundrand sauber mit einem Einwegrasierer. Also der ist auch bei mir immer dabei. Genau, genauso habe ich immer dabei Punkt Nummer 10, eine Elektrolytlösung. Elektrolytpulver kriegt man auch in der Apotheke zu kaufen, gibt es auch, auch pflanzlich. Das ist genau, also es ist aus dem Humanbereich, ist verwende ich halt, wenn wirklich akuter Durchfall oder akutes Erbrechen vor allem unterwegs eintritt und ich das Gefühl habe, mein Hund hat so einen erhöhten Flüssigkeitsverlust oder Elektrolytverlust, dann mache ich das einfach mit im Wasser mit rein, ne? Diese Elektrolytlösung und lasse den Hund das schlabbern oder weiche das Trockenfutter damit ein, dann, dass ich Wasser aufs Trockenfutter kippe, Elektrolytlösung mit reinmache und meinem Hund damit einfach was Gutes tue.
Man kann ja auch zum Beispiel, wenn der Hund wirklich Durchfall hat, hast du ja gerade auch erwähnt, auch Mittel oder Medikamente beim Tierarzt bekommen.
Yeah.
Und empfohlen wird ja meistens immer diese Kohletabletten. Ne? Ich glaube, da war es immer so, dass pro Gramm, also ein Gramm pro Kilogramm des Hundes, also ein Kilogramm Hund, ein Gramm Kohle, Aktivkohle.
Aktivkohle,
ne?
Genau. Genau, das sind so Aktivkohle-Tabletten, kriegt man auch in der Apotheke oder eben beim Tierarzt. Es gibt auch noch etliche andere Medikamente, auch gegen Durchfall oder eben Erbrechen. Ich habe für mich auch immer einfach so Aktivkohle dabei. Das ist so die erste Maßnahme, gerade wenn man unterwegs ist, die man ergreifen kann. Weil ich kann unterwegs jetzt keine Karottensuppe kochen oder sonst was machen. Ne? Oder Medikamente laufen schnell ab. Aktivkohle läuft halt nicht so schnell ab. Deswegen habe ich immer Aktivkohle dabei. Und die Dosierung ist genau wie du sagst, 1 Gramm Aktivkohle pro Kilogramm des Hundes. Also wenn du einen 20-Kilo-Hund hast, dann brauchst du 20 Gramm Aktivkohle. Ich finde, man kann da nicht so viel falsch machen. Man kann das nicht unterdosieren, überdosieren. Es ist jetzt nicht so, dass viel hilft hier, sondern so schon ein bisschen schauen, ein bisschen abmessen. Und diese Aktivkohle, die bindet halt Wasser. Also das Problem bei Durchfall ist ja dieser hohe Flüssigkeitsverlust einfach auch. Und die Aktivkohle bindet Wasser, sodass der Stuhlgang wieder ein bisschen fester wird dann. Ne? Wenn es nicht fester wird, dann muss man sowieso direkt zum Tierarzt auch fahren. Ne? Oder wenn man jetzt blutigen Stuhlgang hat oder wirklich flüssigen, schwarzen Stuhlgang hat, würde ich auch immer sofort zum Tierarzt fahren und gar nicht erst noch mit Aktivkohle oder so rumhantieren. Das mache ich wirklich nur, wenn ich jetzt wirklich im Urlaub bin und mein Hund, weiß ich auch nicht, hat irgendeinen Mist gefressen oder aufgrund von Aufregung oder so einfach dünneren Kot, Durchfall, dann gibt es Aktivkohle bei mir mit ins Futti.
Was gibt es fürs Erbrechen?
Beim Erbrechen, ja, dann nehme ich homöopathische Sachen. Aber ich bin halt ein Fan von homöopathischen Sachen im ersten Step. Da habe ich immer Nux Vomica dabei. Das sind so Globulis, das ist also sind ja so Zuckerkügelchen, die man in die Schleimhaut, also in den Lefzen des Hundes legt. Und ich habe gute Erfahrungen gemacht mit Nux Vomica, auch bei Durchfall, Erbrechen, Stress. Mein Harzer Fuchs hatte immer so Probleme mit Ortswechsel, also mit den Urlaub fahren war man nicht so einfach. Der konnte diesen Ortswechsel nicht so gut kompensieren, hat dann Stress dadurch gehabt und davon eben Erbrechen oder auch Durchfall bekommen. War innerlich auch sehr unruhig dann immer und Nux Vomica hat den auch ein bisschen mehr zur Ruhe verholfen dann. Ne? Das ist so meine Erfahrung, ist das immer mit in meinem Reiseset oder mein Erste-Hilfe-Set dabei.
Also welche homöopathische Mittel gibt es da noch? Also,
ne, für die Reiseapotheke, ja. Also Nux Vomica in der Dosierung C30. Arnika habe ich dabei auch in der Dosierung C30. Arnika ist gut bei Schockzuständen auch oder wenn, also das habe ich auch schon selbst erlebt, dass mein Hund angegriffen wurde von einem anderen Hund, gebissen wurde, verletzt wurde, da gebe ich sofort Arnika rein. Also Arnika ist etwas für einen akuten Schockzustand, hilft dem Körper, sich zu regulieren, aus diesem Schockzustand auch rauszukommen, hilft auch der Wundheilung und also vermeidet, dass da jetzt noch weitere Entzündungen oder so dann entstehen. Und deswegen ist Arnika immer dabei. Calendula D12 habe ich immer dabei. Apis C200 und ich kann es nicht aussprechen, ich versuche es aber mal. Toxicodendron. Oh, also falls jemand hier Zuhörer, Zuhörerin, Tierheilpraktikerin ist, dürft mich da gerne korrigieren. Ich kann es wirklich fast nicht aussprechen, aber ich schreibe es auch gerne nochmal in die Shownotes mit rein. Das ist meine homöopathische Reiseapotheke für unterschiedliche Einsätze. Dann habe ich immer so 5 Mittelchen eigentlich standardmäßig dabei.
Ja, Ohrreiniger sollte man auch immer dabei haben. Ne? Das ist auch einer der Themen, die man mit dem Hund häufig haben kann. Also welche empfehlst du denn? Also welche
Ohrreiniger? Also bei Ohrreiniger nehme ich auch immer erstmal was Pflanzliches. Da gibt es einfach ganz viele unterschiedliche Sachen. Kann man auch Sachen in der Apotheke holen oder auch aus dem freien Handel, also aus dem Zooladen, kann man erstmal so ganz milde Ohrreiniger nehmen. Ohrreiniger habe ich dabei, zum Beispiel, wenn ich jetzt unterwegs bin am Meer oder so und die Hunde viel im Wasser sind, danach im Dreck sind, so im Sand rumtoben. Einfach nur, dass ich das Ohr milde reinigen kann. Da geht es also nicht darum, falls der Hund irgendeine Entzündung hat oder so. Wenn ein Hund eine Entzündung im Ohr hat, der viel schüttelt, die Ohren rot sind oder auch wirklich dunkles Sekret im Ohr ist, dann muss man so oder so zum Tierarzt gehen und sich wirklich einen Ohrreiniger besorgen mit einem Medikament drin, ne? dass also die Entzündung rausgeht aus dem Ohr. In meiner Reiseapotheke ist halt so ein ganz normaler Ohrreiniger drin. Von Reiko habe ich den immer mit dabei. Das ist also rein pflanzlich auch. Und der dient wirklich nur dazu, falls meine Hunde ein kleines Schlammbad nehmen. Und gerade bei den Schlappohrhunden, ne, dann staut sich da auch einfach die Wärme und der Schlamm da drin und sammeln sich Bakterien an. Dafür ist der Ohrreiniger, dass sich da ja das Ohr von befreien kann, von dem Dreck und von den Bakterien, die sich sonst da drin tummeln.
Die letzte, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, dass man sich da vorher Gedanken macht, ist Nummer 15, und zwar die Notfallkontakte. Also der Tierarzt meines Vertrauens, da sollte ich auf jeden Fall die Notnummer aufschreiben. Mhm. Also viele Tierärzte geben auch ihre Handynummer bereit, wenn man ihn gut kennt.
Ja.
Tierkliniken sollte man in der Nähe wissen. Welche ist da? Welche kann ich anrufen? Welche hat auch am Wochenende Notfallzeiten? Mhm. Da sollte man sich auf jeden Fall vorher erkundigen. Und natürlich der Physio meines Vertrauens, dass ich auch da mal anrufen kann und sagen kann, hier, irgendwie hat mein Hund sich verletzt oder vertreten oder hat humpelt ganz stark oder hat irgendwas am Gangwerk, dass man da vielleicht auch nochmal eine Physio-Nummer hat und da nochmal anrufen kann.
Genau, ich habe auch noch meine Tierheilpraktikerin abgespeichert. Viele Tierheilpraktiker geben eben auch telefonische Auskunft, also gerade wenn man Patient ist bei ihnen, dann ich bin jetzt unterwegs irgendwo im Wanderurlaub oder so und es passiert wirklich irgendwas und ich habe jetzt keine Ahnung, muss mal mit jemandem auch sprechen darüber oder so, dann ist es einfach gut, das parat zu haben. Ich habe mir diese Nummern alle auch wirklich mal aufgeschrieben und habe die mit in meinem Reiseset mit drin, war einfach nur zur Sicherheit, falls mir etwas passiert unterwegs, ich stürze, muss abgeholt werden vom Krankenwagen, muss ins Krankenhaus, meine Hunde müssen versorgt werden. Das natürlich auch, je nachdem, wo die Hunde dann hinkommen, im Reiseset wirklich meine Notfallkontakte drinstehen. Also es ist einmal ein privater Kontakt auch, dass jemand kontaktiert werden kann, informiert werden kann, dass meine Hunde in Hundepension XYZ abgeliefert wurden oder so, weil mir etwas passiert ist. Und eben auch meine Tierarztpraxis, meine Tierheilpraktikerin und so weiter und so fort. Habe ich einfach auf einen Zettel aufgeschrieben und das mit in diesem Reiseset mit drin. in diesem Erste-Hilfe-Set. Das gibt einem selbst so ein bisschen Sicherheit. Und was ich auch immer mache, wenn ich in Urlaub fahre, schaue ich eben auch in der Gegend, wo ich gerade bin, welche Tierärzte sind da vor Ort, welche Klinik ist vor Ort. Schreibt mir gegebenenfalls schon mal die Telefonnummer auf oder auch die Adresse. Denn es gibt, also gerade im Notfall, da ist man ja auch so blind manchmal. Und ich habe mir also auch von meiner Tierklinik hier in der Gegend die Adresse im Handy abgespeichert, sodass ich da nur raufdrücken muss und losfahre, ne? Dass das Navi sofort angeht und ich nicht erst noch die Adresse der Klinik raussuchen muss, sondern ich drücke darauf, einen Kontakt auf die Adresse, das Navi geht an und fertig. So, das ist manchmal schon sehr hilfreich und gibt einen selbst so ein bisschen Sicherheit einfach auch. Mhm. Und deswegen finde ich Notfallkontakte ein wichtiger Punkt noch im ersten Hilfeset. Ja. Genau. So, das waren alles wir auch klar. Schon, die 15 Punkte. Wenn du Fragen hast zum Erste-Hilfe-Set, zur Ausstattung, Anwendung, dann schreib uns sehr gerne eine E-Mail an hundsfälle@gmail.com oder auch bei Instagram. Ne, beantworten wir dir auch gerne die Fragen dazu. Wir haben ja, wie gesagt, auch live immer einen Erste-Hilfe-Workshop, zweimal im Jahr, zweimal in Bad Salzuflen bei Mustafa und zweimal bei mir in Bremen findet der statt. Findest du auch auf unseren Webseiten, haben wir in den Shownotes auch verlinkt. Unsere Webseiten. Also falls du gerne einen Kurs bei uns besuchen möchtest, lernen möchtest, wie Erste-Hilfe-Maßnahmen am Hund aussehen, also von wirklich stabiler Seitenlage, Wiederbelebung, aber eben auch Verbände anlegen, Pfotenverband, Kopfverband und was mache ich in Schocksituationen und so weiter und so fort. Das haben wir alles in unserem Workshop drin. Dann freuen wir uns, dich auch dort begrüßen zu dürfen und dir das zu zeigen.
Ich finde, das bringt ja auch sehr viel Sicherheit, wenn man das schon mal gemacht hat und es halt in so einem Hundeschul-Workshop dann halt üben kann. Und ich finde das echt eine gute Sache, wenn man das machen möchte. Mhm. Ist auf jeden Fall empfehlenswert.
Genau. Ja, schön. Ja, das war's heute mit unserer Episode. Nächste Woche sprechen wir über Ernährungsmythen beim Hund. also Ernährung ist ja wirklich auch so ein Riesenthema. Mhm. Da ist gefühlt, fragst du 10 Leute, hast du 50 Meinungen? Nicht nur 15, sondern 50 Meinungen. Das ist so ein Riesenfeld. Und wir haben nächste Woche einen Interviewgast wieder dabei und wollen gerne mal diese ganzen Ernährungsmythen aufdecken. Genau. Also sei gespannt, sei gerne wieder dabei. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du wieder zuhörst. Und bis dahin wünschen wir eine schöne Woche.
Bis dann, mach's gut.
Ciao, tschüssi.
Ciao.